Info
von Radio Dreieckland.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch heute zu unserem Dienstagsinfo am 18.09.1990 für die kommende Stunde. Zunächst unsere Telefonnummer hier im Studio. Ihr wisst ja, kennt Radio Dreieckland und wisst Bescheid, dass wir uns über Telefonbeteiligung in den Sendungen sehr freuen. Anregungen, auch Kritik ist uns jederzeit willkommen. Also unsere Telefonnummer lautet hier im Studio 31028 mit der Freiburger Vorwahl 31028. Und jetzt zunächst unser Themenüberblick.
Wir beginnen mit einem Blick in die Medienlandschaft.
Fusionen in der produzierenden Industrie gehören seit Jahrhunderten zum Alltag. Im Bereich der Medien sieht es allerdings nicht viel besser aus. Beispiel der Offenburger Burda-Konzern. Go East ist dort offensichtliches Motto. Mit Joint Ventures und Firmenaufkaufen gestaltet Mann und Frau die Firmenzukunft auf dem Gebiet der DDR.
Danach ein Beitrag in Sachen Gift in Freiburgs Westen.
Dort brannte vor gut 14 Tagen eine Plastikfirma ab. Keine Gefahr für die Gesundheit, so die sofortige Entwarnung der Firmenleitung und des grünen Freiburger Umweltbürgermeisters. Dies sehen die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils anders. Sie berichten von Ausschlägen, die Kinder bekamen, nachdem sie auf umliegenden Spielplätzen gespielt hatten, und von dicken, ölig-schmierigen Belägen auf ihren Salatköpfen.
Geplante Neuerungen im baden-württembergischen Schulwesen.
Späthsche Schulpolitik sieht eine ganze Reihe von Änderungen vor, ganz im Interesse einer besseren Verwertbarkeit menschlicher Ressourcen. Oder konkreter, 4 Elite-Gymnasien sollen künftig Baden-Württembergs Rolle als Musterländle stabilisieren helfen. Ganztagesbetreuungen sollen verstärkt eingerichtet werden, Gesamtschulen dagegen endgültig der Vergangenheit angehören. Wir sprachen mit Ministerialbürokraten und Gewerkschaftern.
Dann bleiben wir nochmal in Südbaden in Sachen Pflegenotstand im Gesundheitsbereich.
Anlässlich dem Südbadischen Tag der Pflege ruft die ÖTV, die Gewerkschaft Öffentliche Transport und Verkehr, zu Protestkundgebungen auf. Ein Bericht vom noch immer sehr unerfreulichen Stand der Dinge in Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Zwei internationale Beiträge im zweiten Teil des Infos, zum einen zur Situation in Irland.
Dort nimmt die Flucht aus den bekriegten und ökonomisch geschwächten Gegenden zu. Auch Pressezensur gehört zum Alltag. Wir hatten Besuch von eben dort.
Danach ein ausführliches Studiogespräch mit Mitgliedern der Freiburger Südafrika-Gruppe.
Zu den blutigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen, zu ihren Ursachen und Hintergründen, zu den verschiedenen schwarzen Gruppen und möglichen Perspektiven für eine gerechtere Gesellschaftsordnung im südlichen Afrika.
Und vor alledem noch eine Handvoll Kurzmeldungen.
Friedhofzerstörungen. Schon wieder wurde ein jüdischer Friedhof zerstört. Diesmal wüteten Faschisten im Ostberliner Bezirk Weißensee. 12 Grabsteine wurden umgestürzt und zertrümmert, teilte die jüdische Gemeinde mit. Sie forderte einen wirkungsvollen und dauerhaften Schutz ihrer Gemeindeeinrichtungen und des Friedhofes. Man sei erschüttert, dass am Vorabend des jüdischen Neujahresfestes und gut 2 Wochen vor Wiederherstellung der deutschen Einheit Juden so wörtlich in eine Stimmung von Angst und Bedrohung versetzt werden.
Zwei Journalisten bzw. Journalistinnen aus dem südlichen Afrika haben einen 6-tägigen Aufenthalt in Freiburg beendet. Mrs. Nalumango aus Sambia und Mr. Banda aus Botswana haben hier in der Stadt vor allem alternative Projekte, aber auch die Badische Zeitung besucht. Sie riefen zum Abschluss ihres Besuchs die Freiburger Bürger und Bürgerinnen auf, den Kampf gegen Apartheid in Südafrika und gegen eine ungerechte Wirtschaftsordnung Nord gegen Süd fortzusetzen, weil gerade die Nachbarstaaten Südafrikas darunter erheblich leiden. Vor allem seien Sanktionen und Wirtschaftsboykott gegen Südafrika weiterhin extrem wichtig. Die Erkenntnis, dass auch hier eine kleine progressive Minderheit einiges auf die Beine stellen kann, insbesondere aber der Besuch alternativer Projekte wie die Fabrik in der Habsburger Straße, die Medienwerkstatt, die Aktion Dritte Welt oder Radio Dreieckland haben die beiden engagierten Journalisten ermutigt, auch in ihren Ländern mit Fantasie und Mut gegen Missstände anzugehen. Wir werden demnächst hier bei Radio Dreieckland ausführlicher von den Gesprächen über die Frontstaaten Sambia und Botswana berichten.
Unerfreulich, dass es in diesem Land immer noch notwendig ist, einen Notruf für vergewaltigte Frauen zu fordern und einzurichten. Relativ erfreulich aber, dass in der einen oder anderen Stadt diese Notwendigkeit überhaupt eingesehen wird. So erhält die Saarbrücker Notrufgruppe für vergewaltigte und misshandelte Frauen vom Arbeits- und Frauenministerium einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 40.000 Mark jährlich. Das Geld deckt einen großen Teil der jährlich anfallenden fixen Kosten dieser in der Hauptsache ehrenamtlich arbeitenden Selbsthilfegruppe im Nauwieser Hof. Von einem derartigen Zuschuss träumen die Notruffrauen hierzulande nur.
Da hat der Notruf beantragt 5.000 Mark und hat bisher nichts bewilligt bekommen. Der Punkt ist aber, dass der Gemeinderat ja letztlich darüber entscheidet noch. Und dass es noch Beratungen über diese ganzen mit dem Thema grob zusammenhängenden Projekte jetzt noch mal gibt im Sozialausschuss und im Jugendwohlfahrtsausschuss. Und dass möglicherweise eben auch noch was zu machen ist, dass die Anträge vom Notruf, dass jedenfalls diese 5.000 Mark, das ist ohnehin sehr wenig, noch bewilligt werden.
Aktion Kartentelefon, nein danke. Gegen die Einführung von Kartentelefonen, insbesondere gegen die Verwendung von Online-Buchungskarten, läuft eine bundesweite Aufklärungsaktion mit Flugblättern in und an Telefonzellen. Groß überschrieben mit Kartentelefon, nein danke. Außerdem sind gelbe Aufkleber zu finden, die darauf hinweisen, dass im Vermittlungscomputer der Post die Gesprächsdaten registriert und gespeichert werden. Ein anderer gelber Aufkleber fordert schlicht dazu auf, bitte Münzfernsprecher benutzen. Inzwischen gibt es bereits ca. 10.000 öffentliche Kartentelefone in der BRD. Nach unüberprüften Angaben der Post besitzen ungefähr 250.000 Personen auch schon eine Telefonkarte mit Nutzeridentifikation und Online-Buchung der Gebühren auf das persönliche Fernmeldekonto. Den meisten Leuten ist bislang nur eine Chipkarte bekannt, die abtelefoniert und dann weggeworfen wird. Während die Chipkarte anonym funktioniert, werden bei der Telefonkarte alle personenbezogenen Gesprächsdatensätze 80 Tage lang von der Post gespeichert.
Umweltschutzpapier, Schüler und Schülerinnen, steigert die Umsätze des Einzelhandels. Dies ist die Quintessenz einer Verwaltungsvorschrift des Oberschulamts Freiburg, die ab 5.8.1990 für alle Schulen des Schulamtsbezirks in Kraft gesetzt wurde. Um was geht es? Seit einigen Jahren ist es an verschiedenen Schulen hier in der Region üblich, dass die Schülervertretungen umweltschutzfreundliche Schreibmaterialien, vor allem Umweltschutzpapiere und Hefte, vertreiben. Zum Selbstkostenpreis, wobei in Anbetracht großer Sammelbestellungen dieser Preis recht günstig ausfällt. Die Schüler und Schülerinnen an zahlreichen Schulen haben von dem Angebot bisher jedenfalls regen Gebrauch gemacht. Der Umfang der Bestellungen stieg und Schreibwarenhändler klagen über einen Umsatzrückgang, was das Kultusministerium veranlasste, unverzüglich aktiv zu werden. Zitat der jüngsten Verwaltungsvorschrift. Das Ministerium für Kultus und Sport sah sich durch verschiedene Beschwerden aus dem Bereich des betroffenen Einzelhandels veranlasst, die oben genannte Verwaltungsvorschrift wie folgt zu erläutern. Auch für die Schüler mit Verantwortung gilt, dass es an Schulen grundsätzlich verboten ist, Waren zu vertreiben. Hierunter fällt auch der Verkauf von Schulartikeln jeglicher Art. Aus pädagogischen Gründen kann es jedoch geduldet werden, wenn die Schüler mit Verantwortungen einmal im Jahr im Rahmen einer Veranstaltung zum Umweltschutz auf das Umweltschutzpapier hinweisen und dabei den Schülern Umweltschutzpapier in geringem Umfang verkaufen. Ein solcher Verkauf darf nicht in der Absicht durchgeführt werden, Gewinne zu erzielen. Die Schulleiter sind dafür verantwortlich, dass die jeweilige Schülermitverantwortung sich ausschließlich in diesem Rahmen bewegt. Das Oberschulamt bittet um Beachtung.
Und zum Schluss, recht spannend, wir haben ein Bekennerschreiben gekriegt heute Morgen. Als wir den Briefkasten aufgemacht haben, war ein großer brauner Umschlag im Briefkasten mit einem Bekennerschreiben mit einigem Begleitpapier. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Wir wollen das natürlich dokumentieren und distanzieren uns natürlich aufs Verschärfteste von derartigem. Es ist also überschrieben mit Freiburg, den 17.09.90, gestern geschrieben, Bekennerschreiben. In der Nacht zum 18. September hat das Kommando Hugo Boss einen Angriff gegen den modisch-industriellen Komplex im Kommunalwahlkampf gestartet. Seit Wochen erstickt Klaus Guggenberger, 39, CDU, mit seiner reduzierten Krawattenpolitik als Repräsentant des konventionellen Bekleidungszwanges jede geistvolle politische Auseinandersetzung im Kommunalwahlkampf 90. Sein 10-Punkte-Plan für die Stadt Freiburg erstreckt sich gerade vom Bauchnabel bis zum Hals und bleibt dort stecken. Freiburg braucht andere Perspektiven. Kommando Hugo Boss.
Medienvielfalt gesamtdeutsch. Heute Burda auf Expansionskurs. Die Burda GmbH, viertgrößter Zeitschriftenverlag in der Bundesrepublik mit Sitz in Offenburg, trachtet mit neuen Zeitschriftenprojekten offensichtlich nach der Marktführerschaft in der DDR. Seinen Umsatz konnte Burda bereits 1989 kräftig steigern. Im Vergleich zum Vorjahr um runde 28 Millionen auf 1,05 Milliarden 1989. Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich damit auf ganze 21,3 Millionen D-Mark, eine Steigerung von ca. 22%. Aber damit nicht genug. Die Marktposition soll ausgebaut werden. Hier einige der jüngsten Taten und Pläne der Burda GmbH. Joint Venture mit DDR-Verlagen. Zwei Großprojekte mit Millionenauflage, speziell auf den DDR-Absatzmarkt zugeschnitten, startete Burda gemeinsam mit der Münchner Gong-Gruppe. Super TV und Super Illu heißen die neuen Titel. Super TV hat sich in kürzester Zeit zum meistgelesenen TV-Blatt in der DDR entwickelt. Bei beiden Zeitschriften sind die Verlage Burda und Gong zu je 37,5% beteiligt. Die restlichen 25% werden noch von DDR-Verlagen gehalten. Internationale Joint Venture. Gemeinsam mit dem Presseimperium Rupert Murdoch wird Burda in Kürze in der DDR einen neuen Zeitungsverlag gründen. Murdoch wiederum steigt bei der Darmstädter Druckerei des Burda Verlags ein. Gleichzeitig intensiviert Burda die Kooperation mit der Pariser Gruppe Presse Hachette, mit der er schon den gemeinsamen L-Verlag unterhält. L und auch die seit neuestem erscheinende L-Décoration sind Marktrenner.
Kaum zuvor ist eine Markteinführung so gelungen,
betont Burda in seinem Geschäftsbericht. Die ursprünglich angepeilte Auflage von 100.000 wurde um 50.000 Exemplare übertroffen. Die Wettbewerbswirtschaft versorgt die Hochglanzzeitschrift mit rund 100 Anzeigenseiten im Monat. Elektronische Medien. Im Fernsehbereich bastelt Burda an neuen Konzeptionen. Nach dem Männermagazin M läuft mit Inside Bunte ab Oktober die zweite Produktion der Burda-Tochter PenTV Videoproduktions GmbH auf dem Privatkanal RTL Plus. Langfristig jedoch hat Burda weit mehr vor. Burda will seine Zeitschriftenredaktion verstärkt auf die Fernsehproduktion, auch für die Fernsehproduktion nutzen. Nach dem Motto, die bunte Freundin oder Burda-Moden jetzt noch mehr aus dem Leben gegriffen und in Bild und Ton verwandelt. Weil aber die entsprechenden Pläne kostenintensiv sind, wird ihre Verwirklichung wohl noch etwas auf sich warten lassen. Was den privatkommerziellen Rundfunk angeht, so setzt der Burda-Konzern auf landesweite Programme unter seiner Federführung oder zumindest unter seiner prägenden Beteiligung, wie zum Beispiel bei den landesweiten Programmen Antenne Bayern oder dem schleswig-holsteinischen privatkommerziellen Landessender FFH.
Aus den regionalen Sendern in Baden-Württemberg steigen wir aus, wenn das Land kein landesweites Programm ermöglicht.
So Peter Spieshöfer in der Geschäftsführung zuständig für elektronische Medien. Und das baden-württembergische Staatsministerium tut denn auch sein Bestes, die Weichen für einen Burda-Landessender in Baden-Württemberg zu stellen. Im Rahmen der im Spätherbst anstehenden Novellierung des Landesmediengesetzes soll für diesen die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Noch sind die konkreten Planungen nicht schriftlich fixiert. Aus gut unterrichteten Kreisen aber ist zu vernehmen, dass leistungsschwächere Regionalsender für ein landesweites Programm frequenz- und programmmäßig zusammengeschaltet werden sollen. Zum Beispiel in Freiburg. Auf 102,3 MHz statt Radio Dreieckland künftig das Burda-Landesprogramm mit ökologischem Freiburg-Fenster? Nein, danke, sagen wir. Und hoffentlich auch hier, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit uns nicht. Noch können wir präventiv uns gegen solche Pläne stärken. Und zum Beispiel, ihr könnt uns auch mitstärken und Mitglied werden im Freundeskreis Radio Dreieckland. Jetzt gleich, indem ihr hier anruft. Wir brauchen immer noch mehr Mitglieder. Und ihr wisst, der Mitgliedsbeitrag kostet nicht sehr viel.
Erst 10 Tage nach dem Brand der Amoco-Fabrik informierte die Stadtverwaltung die Bewohner der umliegenden Gegend, doch bitte nicht das Obst und Gemüse aus den Gärten zu essen und Kinder nicht auf dem Spielplatz spielen zu lassen. Bei dem Brand waren Plastikteppichböden verbrannt und die dabei entstandenen Dämpfe selbstverständlich völlig ungefährlich. Damit konnte die Stadtverwaltung nach umfassenden Erkundigungen bei neutralen Quellen die Bevölkerung gleich am nächsten Tag beruhigen, denn...
Also die Stadt hat sich bei der Firma erkundigt, ob da gefährliche Stoffe entweichen könnten bei dem Brand. Und das war ihre einzige Informationsquelle. Die Firma hat behauptet, da wären nur Teppiche gelagert und das könnten überhaupt keine gesundheitsschädlichen Stoffe entweichen.
Dass dann trotzdem nach 10 Tagen die Spielplätze geschlossen wurden, waren natürlich nur reine Vorsichtsmaßnahmen, bis man durch Untersuchungen endgültig wurde ausschließen können, dass sich nicht vielleicht doch Dioxine gebildet haben. Aber wie kam die Stadt plötzlich zu der Einsicht, Bodenuntersuchungen einzuleiten, die etwa 6 Wochen dauern? Dazu eine Frau aus Weingarten.
Erst auf Druck der Bewohner, die halt sich gewundert haben über diesen öligen und rußigen Belag auf ihrem Gemüse, ist dann eine Untersuchung eingeleitet worden, 14 Tage später. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte die Stadt da überhaupt nichts unternommen.
Der Pressesprecher der Firma Amoco war sich ja schon vergangenen Freitag sicher, dass überhaupt keine Dioxine entstanden seien. Und auch heute wollte er nicht zu Recht Stellung beziehen. Sowieso könnte man den Eindruck bekommen, die Firma Amoco nehme die Sorgen der Betroffenen nicht so richtig ernst.
Also die Wogen der Erschütterung sind ja nun sehr hoch da unten. Und wir wollen versuchen, das ganze Bild also so ein bisschen richtig zu rücken, weil so vielleicht auch ein bisschen viel aufgebauscht worden ist.
Wie dem auch sei, wurden inzwischen auch mit ziemlicher Verspätung einige Vorsorgemaßnahmen getroffen, so zum Beispiel alle Kinderspielplätze geschlossen. So scheint die Stadt hierbei auch nicht sehr sorgfältig vorzugehen. Denn nicht wirklich alle Spielplätze wurden mit dem Schild "Betreten verboten" ausgestattet. Einen scheint die Stadt doch tatsächlich vergessen zu haben, nämlich den der Sinti- und Roma-Kinder.
Es gibt am Lindenwäldl den Spielplatz, der von den Sinti-Kindern besucht wird häufig und der ist halt nicht geschlossen worden. Ja, liegt voll in der Gegend drin. Also ist genauso verseucht wie alle anderen Spielplätze.
Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet diese Kinder neuerdings über juckende Hautreizungen klagen?
In Freiburgs Schullandschaft scheint sich einiges zu bewegen. Nicht nur, dass die Staudinger Gesamtschule stückchenweise aufgrund kultusministerieller Anordnung sich dem dreigliedrigen Schulsystem wieder annähern muss. Nein, es wird zwar diese Modellschule abgebaut, aber auch neue Modelle werden eingeführt. Zum Beispiel die Eliteklasse im Kirchzartner Gymnasium. In 12 Jahren statt 13 zum Abitur für die Schüler und Schülerinnen, die entsprechende Leistungsvoraussetzungen und Leistungsbereitschaft zeigen. Zum Beispiel aber auch der Modellversuch Ganztagesbetreuung an Hauptschulen, der nach dem Willen des Kultusministeriums nun an insgesamt 14 Schulen des Landes erprobt werden soll. Unter anderem hier in Freiburg an der Albert-Schweitzer-Schule 2, der Hauptschule in Freiburg-Landwasser. Eigentlich sollte der Versuch mit Beginn des Schuljahres am 3. September starten. Aber bis heute gibt es sie noch nicht, die Ganztagsbetreuung in Landwasser, obwohl zahlreiche Eltern ihre Kinder speziell in Hinblick auf dieses Angebot in der Albert-Schweitzer-Schule anmeldeten. Kritik am Modellversuch Ganztagesbetreuung. Unterschiedliche Vorstellungen des Lehrerkollegiums und der Schulbürokratie sowie der Stadt. Daraus resultierende Verzögerungen. Wir wollen an dieser Stelle die schulpolitischen Wirrungen ein wenig lüften. Nachdem sich heute Vormittag das für städtische Schulen zuständige Dezernat 2 unter Leitung des Kultur- und Schulbürgermeisters Thomas Landsberg für in der Frage nicht auf dem Laufenden erklärte, der Pressesprecher der Stadt, Herr Jessen, ebenfalls nicht genau Bescheid wusste, gab mir dann Herr Eckstein, Leiter des Schulverwaltungsamts, Auskunft über die Motive der Stadt bei der Einführung der Ganztagsbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule.
Wir haben von den Eltern erfahren, dass hier ein sehr großer Bedarf besteht, dass das Interesse seitens der Eltern sehr groß ist. Wenn Sie einmal berücksichtigen, dass wir etwa in Landwasser über 30% alleinerziehende Eltern haben und dass eben da viele wünschen, dass ihre Kinder über die Mittagessenszeit hinaus auch am Nachmittag betreut werden.
Wie soll denn dieser Modellversuch aussehen?
Wir haben dort 2 5. Klasse und die 1 5. Klasse, die Ganztagsbetreuung wird. Die fangen morgens um 8 mit dem Unterricht an. Das geht dann bis um 1. Dann findet Mittagessen und Mittagspause statt, wo also auch Ruhe und Spielen im Vordergrund steht. Hier wird die Stadt eine pädagogische Betreuungskraft stellen und ab 14.30 Uhr bis 16 Uhr werden die Kinder dann noch einmal von Kräften des Landes betreut. Da ist dann Hausaufgabenhilfe und solche Dinge im Vordergrund.
Jetzt ist der Modellversuch ja noch nicht angelaufen. Was führte denn zu der zeitlichen Verzögerung?
Wir hatten eine extrem kurze Vorbereitungszeit und das Kultusministerium hatte im Juli noch bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen gemacht. Dann hatten wir die Sommerferien, wo wir nicht weiter planen konnten. Wir benötigen jetzt, nachdem wir noch einmal ein Gespräch mit den Lehrern der Schule gehabt haben, an dem auch das staatliche Schulamt, das Oberschulamt dabei waren, benötigen wir jetzt die Zustimmung der Schulkonferenz. Das Gremium muss sich ja im neuen Schuljahr neu konstituieren und wird Ende September über die Sache beschließen.
Nun kam mir zu Ohren, dass es auch Kritik seitens der Lehrer und Lehrerinnen der Albert-Schweitzer-Schule an der Art und Weise des Modells gibt. Kann es nicht sein, dass diese Kritikpunkte eher zu der Verzögerung auch geführt haben?
Nein, man muss natürlich, wenn man ein solches Modellversuch mit dem Land und den Lehrern durchführt, sich einfach über die Art und Weise einmal unterhalten. Wir waren unter einem sehr großen Zeitdruck gestanden. Wir hatten aber auf der anderen Seite das Bestreben, auf jeden Fall noch in diesem Schuljahr damit anzufangen, um dann nach einem Jahr einmal eine Bilanz zu ziehen, wie die Sache angelaufen ist und was wir noch wo verbessern können.
Nun hatten die Lehrer konkret Kritik daran, dass einerseits die Größe der Gruppen am Nachmittag sehr groß sein sollte, 25 Schüler und Schülerinnen, andererseits darin, dass die gleichen Betreuungspersonen, also die Lehrer und Lehrerinnen, am Vormittag eventuell auch am Nachmittag die Gruppe betreuen, was unter, sagen wir mal, Vertrauensgesichtspunkten in Bezug auf die Schüler und Schülerinnen vielleicht nicht angebracht wäre. Wie würden diese Kritikpunkte denn eingehen in das zukünftige Modell?
Ich glaube, bei unserer Besprechung mit den Lehrern Anfang September sind wir da den entscheidenden Schritt weitergekommen. Wir haben vom staatlichen Schulamt die Zusage, dass eine entsprechende personelle Verstärkung erreicht wird, mit dem Ergebnis, dass die Gruppen am Nachmittag kleiner werden, dass da mehr Personen zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass wir dort einen wesentlichen Punkt einvernehmlich erreicht haben.
Wie sieht es denn von Seiten der Eltern aus, die ihre Kinder jetzt bereits angemeldet haben und der Modellversuch läuft noch nicht an? Gibt es da ja Unzufriedenheiten?
Davon habe ich bislang nichts gehört. Sie müssen berücksichtigen, dass wir unter einem sehr kurzen Vorbereitungszeit gestanden haben und dass wir entschlossen waren und entschlossen sind, in jedem Fall noch in diesem Schuljahr zu beginnen, dass wir da einfach die Zustimmung der Schule benötigen und dass durch die Schulferien eine Verzögerung von einigen Wochen eingetreten ist, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Entscheidend ist, dass wir noch in diesem Schuljahr beginnen wollen, weil wir der Meinung sind, wenn man ein Jahr mal die Sache hat laufen lassen, kann man sich am besten darüber unterhalten, was richtig war und was verbessert werden muss.
Und wann soll es denn jetzt losgehen oder wann wird es losgehen, Ihre Prognose?
Die Schulkonferenz tritt meines Wissens Ende September zusammen. Wenn wir dort die Zustimmung bekommen, bin ich zuversichtlich, dass wir im Oktober anfangen können.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, und hier im Studio begrüße ich jetzt Peter Ehemann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, zufällig selbst Lehrer an der Albert-Schweitzer-Schule. Woraus resultieren denn aus der Sicht der Gewerkschaft nun diese Verzögerungen? Der Herr Eckstein, der sagte ja, das seien einfach nur zeitliche Dinge. Wie seht ihr das?
Ich kann von der Gewerkschaftsseite nur sagen, dass das Lehrerkollegium ursprünglich ein anderes Ganztagsbetreuungsmodell vor Augen hatte. Und schwebte eigentlich zuerst ein Modell vor, das mehr der Hortgruppe entspricht. Das heißt, wir haben ja schon an unserer Schule in Landwasser zwei Hortgruppen, die hervorragend betreut werden. Und wir Kollegen und Kolleginnen wollten eigentlich ursprünglich nur diese Hortgruppen von 2 auf 5 erweitern. Das heißt, auch Schüler in den Hort bekommen, die in der Hauptschule sind und nicht nur in der Grundschule und in der 5. Klasse. Mhm.
Ja, das war eure Vorstellung. Und dann kam das Kultusministerium. Und was wollte denn das?
Das Kultusministerium selbst hat ein anderes Modell. Das bedeutet, dass zuerst mal ein Mittagessen den Kindern geboten wird, dass anschließend am Nachmittag die Betreuung dergestalt erfolgt, dass in Gruppen von 25 an erwarteten Bildungsangeboten teilgenommen werden kann von den Schülern. Und auch Modellprojekte angegangen werden können. Uns schien das sehr fraglich, denn eine Gruppe von 25 Schülern am Nachmittag zu betreuen in einer praktisch außerunterrichtlichen Situation scheint uns sehr problematisch und zumindest pädagogisch als nicht sinnvoll.
Soviel ich weiß, wollte das Kultusministerium ja eigentlich das haben, dass dann entsprechend einfach nur Lehrer nachmittags auch die Betreuung übernehmen. Was sagt denn ihr jetzt aus eurer Sicht dazu, wenn ihr einerseits morgens Noten verteilen müsst und nachmittags dann sozusagen die Schüler in den Arm nehmen sollt? Kann das denn überhaupt gut gehen?
Traudl, du erwähnst den springenden Punkt, und zwar glaube ich, dass allgemein es Dinge gibt, die insgesamt nicht bestritten werden können. Und zwar schaffen es weder die Kinder noch die Lehrer in diesen zweigeteilten Rollen hier zurechtzukommen. Denn der Betreuer, der am Nachmittag bei den Kindern ist, der soll auch nach Ansicht der Gewerkschaft nicht der Lehrer sein, der in der Klasse unterrichtet. Diesen Rollenwechsel, da kommt keiner mit klar. Der Betreuer darf nicht die Leistungsanforderungen der Schule übernehmen. Er darf auch nicht ihre Durchsetzung zu sich zur Aufgabe machen. Das Kind muss sich zum Beispiel auch verweigern können.
Also sozusagen das, was das Kultusministerium wollte, wäre aus pädagogischer Sicht nur vertretbar, wenn man ein anderes Schulsystem hätte, ja?
Mit Sicherheit wäre ein anderes Schulsystem für diese Form von Modell da angebracht.
Jetzt habe ich gehört, dass ihr auch sagt, das Kultusministerium und die Stadt, die will einfach die billige Lösung. Also da wird ja immer gesagt, wir müssen uns beeilen. An was liegt denn das? Also einmal die Kritik dieser billigen Lösung und andererseits dieser Zeitdruck.
Ich kann hier nur auf Vermutungen äußern. Die billige Lösung, das wäre sicher von der Stadt aus gesehen, denn beim Modell des Kultusministeriums müsste sich die Stadt jährlich mit einem Betrag von etwa 30.000 D-Mark beteiligen, das heißt eine halbe Lehrerstelle finanzieren, während wenn es das Hort-Modell wollte oder käme nach Landwasser, dann wird es natürlich viel teurer. Mhm. Das wären dann von Größenordnungen von 100.000 bis 200.000 D-Mark. Der Bürgermeister Landsberg, nachdem er also merkte oder hörte, dass es ein Kultusministermodell gab, hat natürlich von seiner Sicht aus sicher sehr sinnvoll sofort gehandelt. Hat gesagt, ja, dann nehmen wir doch lieber das Modell vom Ministerium, weil dann bezahlt die Angelegenheit weitestgehend das Land.
Und wie ist es dann geplant? Wo sollen die Schüler sich dann aufhalten überhaupt?
Da ist die Planung noch sehr in den Kinderschuhen. Wir haben eigentlich keine zusätzlichen Räume, die eigentlich notwendig wären, um seine Freizeit besser zu gestalten. Was vorhanden ist, und das bietet sich an, was ich sehr positiv ist, dass im Haus der Begegnung das Mittagessen eingenommen werden kann. Wir haben im Lehrerkollegium dadurch, dass sie also dieses neue Modell abgelehnt hat zuerst, erreicht, dass eine zusätzlich pädagogisch ausgebildete Kraft von der Stadt eingestellt wurde, die in der Mittagspause hilft, die Kinder während dem Essen zu betreuen.
Ja. Ihr habt ja bisher euch irgendwie dem Modellversuch gesperrt. Also das war ja eigentlich das, was der Herr Eckstein immer ansprach mit Verzögerung, war ja das, dass ihr als Gesamtlehrerkonferenz und ihr als Schulkonferenz bisher auch nicht grünes Licht dafür gegeben hat. Was sind denn eure Forderungen und wie soll es denn da weitergehen?
Ja, sowohl die Gesamtlehrerkonferenz als auch die Schulkonferenz hat sich dem Modell des Ministeriums ursprünglich verschlossen. Wir haben jetzt versucht, einen Kompromiss zu bekommen. Wir haben einige Dinge festgehalten, die wir anschließend haben wollten und die auch von gewerkschaftlicher Sicht her unbedingt notwendig sind. Zum Beispiel, dass kein Lehrer gegen seinen Willen an dem Schulversuch beteiligt werden kann, dass die Nachmittagsgruppen maximal 12 bis 14 Schülern stark sein sollen, also mindestens zwei Lehrer oder Sozialarbeiter. Ursprünglich wollten wir sowieso nur mit Sozialpädagogen, Sozialarbeitern arbeiten, die Kinder am Nachmittag betreuen. Dann hatten wir auch noch eine sogenannte Stunde zur besonderen Verfügung ursprünglich gefordert, die haben wir leider nicht durchbringen können. Und jetzt haben wir noch als Letztes die Forderung, dass nach spätestens einem Jahr bei Einführung des Schulversuchs die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz der Weiterführung des Schulversuchs zustimmen sollen.
Ja, das klingt ja für mich natürlich nach einem äußerst faulen Kompromiss. Also du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass die sozialpädagogische Kraft, die das Mittagessen betreut, dass die auf Honorarbasis ohne Sozialversicherung eingestellt wird. Das ist ja wohl unter gewerkschaftlichen Gesichtspunkten fast nicht zu vertreten. Gleichzeitig gibt es keine Räume. Wieso schließt ihr euch denn da jetzt überhaupt an?
Wenn du mich so fragst, triffst du mich auf den kalten Fuß und ich kann dir nur antworten, es ist ein Kompromiss, den wir eingegangen sind, weil wir ja gemeinsam alle im Kollegen eigentlich eine Nachmittagsbetreuung haben wollten. Wir wollten für die Kinder das bestmögliche rausholen, dass sie nicht nur verwahrt werden, sondern dass sie wirklich betreut werden, dass sie eine Perspektive haben für ihre Freizeit. Was wir nicht wollten, das ist eine größere Verschulung. Mhm. Den gewerkschaftlichen Aspekt der Neueinstellung, da kann ich leider dir nicht helfen, denn ich habe die nicht eingestellt.
Ja, und jetzt, du nimmst an, dass eure Schulkonferenz diesen Kompromiss auf diesen beharren wird. Wie wird es denn weitergehen? Wie sieht es denn jetzt aus?
Ich hoffe, dass wir mit diesem Kompromiss leben können, den wir jetzt erreicht haben, bei dem sich keiner sehr wohl fühlt, denn Kompromiss ist immer ein Zugeständnis. Und du gehst davon aus, dass
das Schulamt euch diese kleinen Gruppen zugesteht. Also schriftlich gibt es das ja noch nicht.
Nein, wir haben keine schriftlich fixierte Antwort darauf, dass wir die also rechtlich einklagen können. Wir sind auf Vertrauen angewiesen, dass man das auch bekommt, was man uns versprochen hat. Und wir hoffen, dass wir nach einer kürzeren Planungsphase dann, ich meine, oder wir meinen auch, zum neuen Kalenderjahr damit beginnen können.
Zum neuen Kalenderjahr.
Denn ich meine, eine gewisse Vorlaufzeit sollte schon da sein.
Ja gut, dann wollen wir mal sehen, wie das Schulamt sich weiter verhält. Ich danke dir, dass du hier warst. Und bei Schwierigkeiten, denke ich, wird Radio Dreieckland auch wieder weiter darüber berichten. Ne?
Liebe Traudl, ich möchte dir im Namen der GEW recht herzlich danken.
Seit Anfang letzten Jahres waren in Baden-Württemberg die Auseinandersetzungen zwischen den Beschäftigten des Gesundheitswesens und deren Arbeitgebern in Sachen Pflegenotstand in den öffentlichen Medien zu verfolgen. Es folgten Protestveranstaltungen, Aktionstage, Warnstreiks. In den Tarifauseinandersetzungen versuchte die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr gegen eine unnachgiebige Arbeitnehmerkommission höhere Löhne, bessere Aufstiegsmöglichkeiten in den Vergütungsgruppen sowie umfassende Fort- und Weiterbildung durchzusetzen. Im August letzten Jahres trat dann ein Tarifvertrag in Kraft, der zwar mittlerweile bundesweite Gültigkeit hat, aber noch längst nicht überall voll umgesetzt wurde. Darin wurden 10%ige Lohnerhöhungen und eben oben genannte Forderungen gesichert. Ferner eine vertragliche Gleichberechtigung der Altenpflege, höhere Schicht- und Funktionszulagen, zum Beispiel für Nacht- und Wochenenddienste, sowie eine bessere Grundeinstufung für frisch examinierte Pflegekräfte. Ein Jahr nach diesen letzten Auseinandersetzungen fand heute in Freiburg der erste südbadische Tag der Pflege statt, veranstaltet von der ÖTV. Denn, dass der Pflegenotstand keineswegs behoben ist, spüren nicht nur die Pflegekräfte tagtäglich, sondern ist auch auf gewerkschaftlicher Funktionärsebene unübersehbar. So soll der Tag der Pflege in Freiburg Zeichen setzen, dass der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen weitergehen muss. Soll aber auch dem Austausch dienen zwischen der verhandelnden Ebene der ÖTV und ihrer Basis, den Beschäftigten, die bisher von Verbesserungen wenig zu spüren bekam. Am Vormittag waren mehrere Referenten und Referentinnen geladen und äußerten sich zu Themen wie der Suche nach dem neuen Selbstverständnis des Berufsbilds Krankenpflege oder der Rolle des Pflegepersonals in einem zukünftigen Gesundheitswesen oder auch zur wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung in der Pflege. Am Nachmittag sollten dann Diskussionen in verschiedenen Arbeitsgruppen stattfinden. Ein Resümee konnte, wie gesagt, schon am Vormittag von Hans-Jürgen Arndt, dem Landesvorsitzenden der ÖTV, gezogen werden.
Wichtig für uns ist als ÖTV, dass wir feststellen müssen, dass der Pflegenotstand nicht beseitigt ist. Es gibt Anzeichen, wenn nicht trotz aller Dementi entschiedener gehandelt wird, sich dieser Pflegenotstand in bestimmten Regionen auch zu einer Pflegekatastrophe auswirken kann. Auswirken kann deshalb, weil eine Reihe von Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Deshalb fordert die ÖTV den nun auch endlich und nicht wie in der Vergangenheit oft kritisiert, nicht mehr nur tarifliche Verbesserungen, sondern eben auch einen verbessernden Personalschlüssel, verbesserte Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch eine 5-Tage-Woche, regelmäßigen Schichtdienst sowie familienfreundlichere Strukturen, wie zum Beispiel Personalkindergärten in den einzelnen Kliniken. Hans-Jürgen Arndt erhofft sich davon,
Ansätze für Gespräche mit der Landesregierung, Ansätze für Gespräche beispielsweise mit den Landesverbänden der Krankenkassen, dem Landesverband der Ortskrankenkassen und den Betriebskrankenkassen und anderen. Und wir werden dies auch zum Anlass nehmen, erneut mit den Fraktionen des Landtages darüber zu sprechen, genauso wie mit den sonstigen, mit den Krankenhausträgern zusammenhängenden Organisationen.
In seiner Rede zur Eröffnung dieses Veranstaltungstages allerdings schloss er mit den Worten: Reden hilft nichts, die Forderungen müssen gemeinsam umgesetzt werden. Wie das konkret außer in Gesprächen hier, Gesprächen da aussehen sollte, war nicht zu erfahren. So hart denn die Basis der Beschäftigten der Dinge, die da verhandelt werden. Der Personalratsvorsitzende der Freiburger Uniklinik schildert die momentane Situation.
Ja, und über Jahre hinweg hatte man sehr große Probleme damit, dass versucht wurde, den Pflegenotstand dadurch zu beheben, dass man das Pflegepersonal gezwungen hat, immer flexibler zu arbeiten. Also das versucht wurde, ist, die Nischen, wo Pflegepersonal das Recht hatte, fixe Zeiten zu haben, fixe Zeiten zu arbeiten, die auch noch auszudünnen und zu sagen, und du musst auch noch bereit sein, Bereitschaft zu machen, du musst rund um die Uhr bereit sein. Und das hat den Pflegenotstand eigentlich verschärft, weil man damit Leute wieder aus dem Beruf ausgetrieben hat. Und es ist ein sehr schmerzhafter Prozess, der für meine Begriffe bei uns noch nicht abgeschlossen ist, auch die Pflegedienstleiter davon zu überzeugen, dass das eine völlig falsche Herangehensweise war, dass die richtige Herangehensweise die ist, zu sagen, es gibt in diesem Land genug Pflegepersonal, es gibt in diesem Land genug examinierte Pfleger und Schwestern. Sie gehen nur zu früh raus aus dem Beruf, weil die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeiten so belastet sind. Wenn einer 7 Stunden arbeiten will in der Woche, soll er 7 Stunden arbeiten. Wenn eine Frau 25 arbeiten will, kann sie 25 arbeiten.
Sie und das für möglich?
Ja, das ist möglich. Das wird jetzt unter dem Druck dieses Pflegenotstandes wird es so gemacht. Und es ist möglich, weil das Groteske ist dadurch, dass es so viele verschiedene Dienstarten gibt in diesem Rund-um-die-Uhr-Dienst, gibt es auch ungeheuer viele Möglichkeiten, eigentlich auf die Leute einzugehen, wenn man will. Man kann Leute einstellen, die nur am Wochenende arbeiten. Man kann Leute einstellen, die nur 3 Nächte im Monat arbeiten. Das ist möglich, wenn man will.
In Frankfurt wurde in einem Modellversuch eines Frankfurter Krankenhauses ein Teil dieser Möglichkeiten verwirklicht. Wie, schildert Hilde Steppe, Krankenschwester am Städtischen Krankenhaus in Frankfurt und Leiterin des Berufsfortbildungswerkes für Sozial- und Gesundheitsberufe des DGB in Frankfurt.
Ich bin ja aus Frankfurt und da gibt es ja in dem einen Krankenhaus jetzt einen Modellversuch mit Arbeitszeiten, die sind sozusagen angelehnt an so ein amerikanisches Modell, was es da in einigen Bundesstaaten gibt. Nämlich, dass man eingestellt wird als Pflegekraft für eine bestimmte Schicht, die man sich aussuchen kann. Und man kann sich auch die Anzahl der Tage aussuchen. Also zum Beispiel, ich arbeite montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 16.30 Uhr. Oder ich arbeite dienstags bis sonntags von 15 Uhr bis 23 Uhr. Die Vormittagsschicht wird nach normalem tariflichen Gehalt bezahlt. Für die Nachmittagsschicht gibt es einen 20-prozentigen Zuschlag und für den Nachtdienst einen 40-prozentigen Zuschlag. Das macht in Mark und Pfennig etwa 1200 Mark aus für den Nachtdienst mehr. Und die bieten an, sozusagen die ganze Palette jetzt innerhalb dieser 3 verschiedenen Schichten, also früh, spät und Nacht, zu wählen. Gehen davon aus, dass sozusagen die Interessen von einer großen Anzahl von Krankenpflegepersonal sich in der Summe so darstellen werden, dass 24-Stunden-Dienst gesichert ist. Was sich jetzt in dieser Modellphase auch bestätigt hat. Die haben sehr viele Anfragen gekriegt von Pflegepersonal. Es ist wie bei all diesen Modellen jetzt im Moment die Frage, wenn die ganze Stadt Frankfurt das also für alle Frankfurter Krankenhäuser machen würde, würde das 5,5 Millionen Mark kosten im Jahr. Jetzt hat dieser Modellversuch 72.000 Mark gekostet. Der wurde finanziert. Am Städtischen Krankenhaus in Frankfurt auf 4 Stationen wurde der für ein halbes Jahr modellmäßig durchgeführt und wissenschaftlich begleitet.
Ob dieses Geld natürlich jemals zur Verfügung stehen wird, bleibt die Frage. Hat doch unser Minister für Arbeit und Soziales, Norbert Blüm, erst im letzten Jahr versucht, durch die Gesundheitsreform Geld einzusparen. So wird es jetzt wohl kaum für kostspielige Modellversuche ausgegeben werden. Bleibt es letztlich also doch eine politische Entscheidung jedes einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft, ob er oder sie ihr Geld lieber in ein entwickeltes, reformiertes Gesundheitswesen investiert sieht oder vielleicht als Bonner Milliarden für den US-amerikanischen Truppeneinsatz am Golf?
Wir haben hier im Radio und auch im Info schon öfter über den Prozess gegen die beiden Iren Jerry Henretti und Jerry McGough berichtet, der am 16. August diesen Jahres in Düsseldorf begann. Gleichzeitig möchten wir aber auch über Hintergründe aus Irland berichten, sowohl über den nordirischen Konflikt als auch zur gesamten Situation in Irland. Ein Großteil der irischen Menschen, jährlich etwa 1% der Bevölkerung, also 30.000 bis 40.000 Menschen, emigrieren jedes Jahr aus Irland, und zwar überwiegend nach Britannien. Viele dieser Menschen gehen nach London, überwiegend aus dem Grund, weil sie in Irland keine Arbeit finden können. Wir führten ein Gespräch mit einem Vertreter einer Gruppe, die sich in Britannien um die Belange irischer Menschen kümmert. Ausschnitte aus diesem Interview wollen wir jetzt senden. Das gesamte Interview könnt ihr hören am kommenden Donnerstag im Radio International von Radio Dreieckland um 19 Uhr.
Immer noch diesen anti-irischen Rassismus in Britannien?
Next question maybe would be, is there still racism towards Irish people in Britain nowadays?
There is, but it's a much more subtle form of racism than what existed in the 50s when
ja, den gibt's, aber es ist eine sehr viel subtilere Form Rassismus verglichen mit dem der 50er Jahre, als er sehr eklatant war. Damals stand in Kneipen überall in London keine Schwarzen, keine Iren. Das können sie sich heute nicht mehr leisten. Also tendiert der Rassismus dazu, von einer subtileren Art zu sein. Ich sehe ihn zum Beispiel in den Konsequenzen des Verbots vom letzten Jahr, dass niemand von Sinn Féin interviewt werden dürfte. Und dieses Verbot wurde von Zeitungen und Radiostationen auf lokaler Ebene überall in Britannien so interpretiert, dass sie überhaupt kein Thema mehr anrühren, das irgendwas mit irischer Politik zu tun hat, egal ob Sinn Féin erwähnt wird oder nicht.
We don't cover any subject that has to do with Irish politics, irrespective of whether Sinn Féin is mentioned or not.
And, und wie funktioniert dieses Verbot praktisch?
In theory, you're not allowed to broadcast any interview with a member of Sinn Féin, but
theoretisch ist es verboten, irgendwelche Interviews mit Sinn Féin-Mitgliedern zu übertragen. Aber in der Praxis haben die Radiostationen und Zeitungen überall in Britannien Angst, verstehen die genauen Details des Verbots nicht und schrecken vor allem zurück, was etwas mit der Situation in Nordirland zu tun hat. Ein gutes Beispiel ist die jüngste Kampagne für die Freilassung der Birmingham Six, die überhaupt nichts mit Sinn Féin zu tun hat. Als Leute von der Kampagne versuchten, Veranstaltungshinweise in Zeitungen zu bekommen, wurden diese einfach nicht veröffentlicht, weil die Zeitungsleute denken, dass das irgendwas mit dem Verbot zu tun hat.
Die Campaigners have found that when they try to put notices into newspapers, they simply won't run them, because the newspapers think it's something to do with this ban.
Das ist nun auf der Medienebene, aber es gibt auch verschiedene Notstandsgesetze in Britannien und im Norden von Irland, zum Beispiel der PTA. Könntest du mal beschreiben, wie diese Iren und Irinnen in Britannien betreffen?
Could you describe how that affects Irish people living in Britain?
Well, Irish people, most Irish people travel back to Ireland quite frequently and they're constantly stopped and questioned, either sometimes for short periods and sometimes for longer periods.
Die meisten Iren und Iren fahren ziemlich regelmäßig nach Irland zurück und sie werden regelmäßig angehalten und verhört, manche für kürzere Zeit, manche länger. Ihre Einzelheiten werden in Computer gegeben und in London, wenn du von der Polizei gestoppt wirst und in dem Moment, wo sie merken, dass du irisch bist, ist es offensichtlich, dass sie dich anders behandeln. Und du kriegst einfach den Eindruck, dass ihre Haltung ist, nun, du bist irisch, also musst du damit rechnen, anders behandelt zu werden.
Their attitude is, well, you're Irish, so you must expect different treatment.
Nachdem Anfang des Jahres ein kleiner Silberstreif am Horizont des Apartheid-Himmels in Südafrika heraufzuziehen schien, als erste kleine Verhandlungsergebnisse zu verzeichnen waren, keimte am Kap der guten Hoffnung eben diese Hoffnung auf langsame Verbesserungen. Obwohl freilich immer noch rassistische Gesetze in Kraft waren und auf Schwarze geschossen wurde. Mittlerweile ist allerdings jegliche Hoffnung verflogen auf eine baldige, nicht rassistische und friedliche Gesellschaftsordnung in Asania. so die Landesbezeichnung emanzipierter Schwarzer. Der Begriff Südafrika nämlich hat seine Wurzeln in weißer Kolonialsprache. Nach einer Meldung des Südafrikanischen Instituts für Rassenbeziehungen verloren im ersten Halbjahr 1990 bereits 1591 Menschen bei politischen Gewalttaten in Südafrika ihr Leben. Das sind mehr als im ganzen Jahr 1989, wo knapp über 1400 Menschen starben. Dieser traurigen Bilanz müssen die über 500 Opfer der Auseinandersetzungen zwischen Inkatha und ANC-Anhängern hinzugefügt werden, die in den letzten Wochen in den Townships um Johannesburg getötet wurden. Allein in Soweto kamen 150 Menschen ums Leben. Die Konflikte eskalierten am 22. Juli in Sebokeng. 29 Einwohner starben bei einem Überfall von Vigilanten, die Inkatha mit Bussen in die Siedlung gebracht hatten. Zwischen 1. und 11. August starben 13 Wohnheiminsassen bei nächtlichen Überfällen. 59 wurden verwundet. An diesen Überfällen waren auch Polizisten beteiligt. Ein weiterer Höhepunkt der Gewalt gegen Schwarze war der Marsch von 3000 schwer bewaffneten Inkatha-Anhängern durch Deep Kloof. Hier weigerte sich die Polizei, Inkatha-Leute zu entwaffnen, nahm anderen Einwohnern aber die Waffen ab. Mit Sicherheit also der Bock zum Gärtner gemacht, wenn dieser Tage nun die Polizei aus Azania mit, wie sie sagt, eiserner Faust für Frieden sorgen will. So sieht das auch Nelson Mandela, Vizepräsident des Afrikanischen Nationalkongresses ANC, wenn er die Maßnahmen verurteilt, als Lizenz für die Sicherheitskräfte, unsere Leute zu töten. Die Polizei wird also kaum die Interessen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit vertreten oder verteidigen. Darüber hinaus ist es natürlich schwierig, insbesondere die Konflikte innerhalb der verschiedenen schwarzen Gruppen zu analysieren von hier aus. Deshalb haben wir jetzt Studiogäste, die jetzt hier bei uns eingetroffen sind. Zwei Mitglieder der Südafrika-Gruppe aus Freiburg oder wie sie sich jetzt umgenannt hat, die Anti-Apartheid-Gruppe Freiburg. Die Bettina und der Peter sind gerade ins Studio gekommen. Und erste Frage, vielleicht könnt ihr mal ganz grob schildern, ist denn überhaupt noch Apartheid Thema in Südafrika oder kann man eigentlich mittlerweile, also es gab ja dann zum Beispiel die Freilassung von Nelson Mandela oder einige Gesetze wurden ja auch aufgehoben, ist im Prinzip alles auf dem Weg zum Allerbesten?
Es ist sicher viel besser geworden, seit de Klerk jetzt angefangen hat, mit dem Afrikanischen Nationalkongress der größten Befreiungsbewegung zu verhandeln. Aber Apartheid besteht weiterhin in Südafrika. Es gibt nicht mehr diese offensichtliche Apartheid vor 20 Jahren, wo getrennte Parkbänke waren, wo in jedem täglichen Bereich das Leben nach Rassen aufgeteilt war. Aber es gibt noch die Strukturen der Apartheid eigentlich. Es gibt noch die vollständige Trennung, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Es gibt vollständige Trennung auch noch nach wie vor bei Bus und Taxi und solchen auch sichtbaren Dingen. Aber so die ganz oberflächliche, unmittelbare Apartheid, die Petit-Apartheid, wie es heißt, ist eigentlich doch abgeschafft inzwischen. Es bleiben aber strukturelle Apartheid-Dinge da, die nach wie vor eben auch sich nicht verändert haben.
Ja, und dazu sagen muss man, es gibt nicht nur die Apartheid wird aufrechterhalten, sondern es gibt nach wie vor einen großen Teil an politischen Gefangenen, die nicht freigelassen worden sind. Also die, sagen wir mal, populären Führer sind zwar auf freiem Fuß, aber ein Großteil sitzt noch im Gefängnis. Dann zum anderen, was den Repressionsapparat betrifft, ist nach wie vor ist Militär und Polizei in den Townships. Das sind beides nochmal so Kontrollinstrumente. Dann, was ich nochmal ziemlich wichtig finde, einfach zu betonen, ist zu sagen, es gibt nach wie vor eine rassische Trennung von Wohngebieten und von der Landaufteilung überhaupt. Also, und das sind ganz wichtige Sachen, die nach wie vor bestehen.
Und einen der wichtigsten Punkte natürlich immer noch die Hauptforderung der Befreiungsbewegung, dass endlich mal One Person, One Vote, also eine Person, eine Stimme in Südafrika eingeführt wird. Die 80% Schwarzen in Südafrika haben nach wie vor eben kein Stimmrecht. Also auch Nelson Mandela darf sich an den politischen Dingen zwar in Gesprächen mit de Klerk, aber nicht durch einen Wahlzettel beteiligen.
Auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft, da streiten sich ja dann recht schnell die Geister. Ist denn einfach jetzt Geduld notwendig, um so einen Prozess jetzt langsam sich entwickeln zu lassen? Oder denkt ihr, dass weiterhin die Waffen auch ein Wort eben mitreden müssen?
Ja, also ich denke, wenn man jetzt darauf anspricht, dass der ANC zum Beispiel gesagt hat, er gibt den bewaffneten Kampf auf, und zwar war das so gemeint als gezielte Sabotageaktion von Umkhonto we Sizwe, was der bewaffnete Arm ist, so heißt es nicht, und das wissen hier eigentlich wenige, dass der bewaffnete Arm vom ANC aufgelöst werden soll, das soll nicht aufgelöst werden, und zum anderen auch, dass sich der ANC das Recht vorbehalten hat, praktisch Gewalt als Mittel der Selbstverteidigung weiterhin einzusetzen.
Da, aber die Rede ist doch immer mal wieder von Waffenniederlegung oder Waffenabgebung. Ja, Waffenabgeben, ist da dann im Grunde so konkret nichts dran?
Der ANC hat im Rahmen der Verhandlungen mit der Regierung jetzt erklärt, dass der bewaffnete Kampf suspendiert wird, also vorübergehend aufgehoben wird. Das war ein Zugeständnis an die Regierung, um eben die Regierung wiederum zu Zugeständnissen zu zwingen, die auch geschehen sind zum Teil. Die Notstandsgesetze sind zumindest vorübergehend aufgehoben worden, werden jetzt gerade wieder eingeführt wegen der Unruhen. Aber das war eigentlich ein Zugeständnis des ANC, jetzt mal die Waffen erstmal schweigen zu lassen. Also im Moment ist vom ANC der bewaffnete Kampf suspendiert. Es gibt ja dann noch eine andere kleine Befreiungsbewegung in Südafrika, den Panafrikanischen Kongress, der eben auch dieses Wort Asania benutzt, was sonst in Südafrika eigentlich kaum jemand sagt. Auch unter den Progressiven übrigens nicht, das muss man doch mal ganz, ganz richtig stellen. Die sagen weiterhin, dass der bewaffnete Kampf das Hauptmittel des politischen Kampfes ist. Also der PAC ist nach wie vor also hält den bewaffneten Kampf jetzt im Moment auch noch aufrecht. Stellt sich ja damit also ganz klar gegen die Verhandlungsposition des ANC.
Das ist ein Punkt, wo ich auch gerade nochmal nachfragen wollte. Der ANC und der PAC, der sich ja 1959 vom ANC eben abgespalten hatte, die unterscheiden sich ja in ihrer, ja, sag mal, in der Methodik, die sie für richtig halten, und auch in der gesellschaftlichen Utopie. Vielleicht könnt ihr da ja mal so ein bisschen versuchen, das so jetzt in der Kürze der Zeit zu schildern. Was sind denn da die Unterschiede?
Ja, ich meine, man sollte es vielleicht nicht zu lang machen, die Geschichte. Der PAC hat sich eigentlich als ein Teil der Black Consciousness Bewegung gebildet, also der Bewegung, die ein schwarzes Rassenbewusstsein gefördert hat, was historisch meines Erachtens auch sehr wichtig und richtig war, ähnlich wie in Amerika zum Beispiel dieser Slogan Black is Beautiful dann plötzlich auftauchte, also das Selbstbewusstsein der Schwarzen einfach gegenüber dieser weißen Minderheitsregierung zu stärken. Meines Erachtens hat der PAC sich dann aber eigentlich im Laufe der Geschichte ein bisschen überholt, weil sie eigentlich an diesen alten Slogans festhielten, um die es eigentlich schon lange nicht mehr geht. Inzwischen geht es in Südafrika wirklich um das, was der ANC seit 1912 sagt, nämlich eine gemischtrassige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alle Rassen, und es gibt ja noch viele in Südafrika, es gibt ja also außer den Schwarzen, gibt es also auch noch die Holländer und die Engländer und die Iren und ich weiß nicht was für Menschen noch und sehr viele Asiaten auch, dass die eben alle zusammen in einem freien, unabhängigen Südafrika leben können, alle gleiche Rechte haben und nicht aufgrund ihrer Rasse diskriminiert werden. Darum geht es. Und das hat der PAC meines Erachtens immer noch nicht richtig begriffen, die also nach wie vor für ein rein schwarzes Südafrika kämpfen. Und ich glaube, dass das ein bisschen überholt ist inzwischen.
Eine recht starke reaktionäre Kraft ist ja die Inkatha. Die werden mal geschildert als Verfechter einer freien Marktwirtschaft. Ein anderes Mal werden sie sogar als Faschisten dargestellt. Wo ist denn da eurer Ansicht nach so, was kommt denn der Wahrheit wohl am nächsten?
Also ich denke, die politische Zielsetzung ist das eine, also wo man sagen kann, jetzt im wirtschaftlichen oder pro-westlichen Sinn freie Marktwirtschaft oder so, also als eine politische Zielrichtung. Aber was die Organisation und die Aktion, die Inkatha durchführt, betrifft, kann man sagen, also faschistisch würde ich sie nicht bezeichnen, aber total autoritär. Also das ist eine Organisation, die in KwaZulu, also wie nennt man das? Ein Homeland ist es nicht.
Eine Art Homeland praktisch, ja.
Ja, quasi in autoritärer Form die Verwaltung unter sich hat und alles kontrolliert. Ja.
Inkatha ist ursprünglich eigentlich eine Stammesbewegung, die Zulus als größter Stamm in Südafrika, die aber sehr nah auch eigentlich mit den anderen Stämmen zusammen sind, zum Beispiel die Sprachunterschiede, die immer so provoziert werden, zum Beispiel zwischen Zulus und Xhosas, die gibt es eigentlich gar nicht. Die sprechen mehr oder weniger dieselbe Sprache, ist wie ein Dialekt eigentlich. Das sind künstliche Unterschiede, die die Regierung geschaffen hat im Rahmen ihrer Teile- und Herrsche-Idee, die ja auch ziemlich lange sehr gut geklappt hat eigentlich. Inkatha ist dann eigentlich so eine Art Stammesbewegung, Buthelezi als Führer dieser Inkatha-Bewegung, der hier bei uns eigentlich seit vielen Jahren auch so als moderater Schwarzenführer immer so dargestellt wird. Der stand auf der Gehaltsliste der Regierung in Pretoria und steht immer noch. Und was Inkatha heutzutage tut, nämlich außerhalb von Natal, außerhalb dieses KwaZulu-Gebietes, ANC-Menschen anzugreifen und umzubringen, das sind inzwischen 750 Tote, war die Zahl von gestern in den letzten 6 Wochen, davon sind die allergrößte Zahl ANC-Mitglieder und ANC-Sympathisanten. Inkatha ist bewaffnet, die gehen dahin, bringen die Leute zu Dutzenden in den Wohnheimen, schlafen nachts um, ungehindert von der Polizei, die das eigentlich wirklich verhindern könnte. Das ist das, was Mandela gerade gestern wieder gesagt hat, wenn die Polizei und die Regierung diese Gewalttätigkeiten stoppen wollte, dann könnten sie es stoppen. Aber die Regierung hat offensichtlich kein großes Interesse, das im Moment zu stoppen, weil es diesen sogenannten moderaten Führer Buthelezi, der eben die Interessen Pretorias eigentlich auf der schwarzen Seite sozusagen vertritt, doch ganz, ganz gut fördert. Und Buthelezi wird im Moment immer wichtiger und er spielt sich auch furchtbar auf, möchte also Mandela unbedingt treffen und der ANC hat sich bisher geweigert, dieses Gespräch stattfinden zu lassen, eben weil Buthelezi als ein ziemlich krimineller Präsident, Chief, Häuptling von Gwazulu und gleichzeitig Polizeipräsident dieses Gebietes, also immer diese Gewalttätigkeiten zumindest geduldet hat und zum Teil auch angezettelt hat.
Also ich denke nochmal, was die Inkatha betrifft und die Stellung der südafrikanischen Weißenregierung. Ich meine, die südafrikanische Regierung verhandelt ja mit dem ANC und nicht mit der Inkatha. Also ich denke, das ist wichtig, das einschätzen zu können, dass die weiße Regierung einen Verhandlungspartner braucht, augenblicklich der national organisiert ist und nicht eben auf ein quasi Homeland beschränkt ist. Ne? Zu was die Inkatha oder die Gewalttätigkeiten der Inkatha dienen, das ist die Verhandlungsposition des ANC zu schwächen und quasi in so ein Bild, so ein Image abzugeben vor der Weltöffentlichkeit, dass die Schwarzen gespalten sind, dass es keine Einheit gibt im Kampf und auch in den Verhandlungen, die laufen. Das ist meiner Ansicht nach so die politische Richtung oder das politische Profit, den die Regierung daraus zieht. Weil als Verhandlungspartner ist die Inkatha uninteressant, meiner Ansicht nach.
Wir hier in den westlichen Metropolen, um es mal so zu nennen, sind ja mit Südafrika fast zwangsläufig, würde ich mal sagen, eigentlich recht eng verbunden. Und aufgrund dessen wohl auch hat gestern Nacht, ja, haben die Vereinten Nationen wiederum dazu aufgerufen, an den Sanktionen weiterhin festzuhalten. Seht ihr mit Sicherheit genauso, dass die weiterhin aufrechterhalten werden müssen.
Das ist eigentlich der wichtigste Beitrag, den wir hier von uns aus leisten können zum Kampf in Südafrika. Wir sind seit 50 Jahren aufgefordert worden, die Geschäftsbeziehungen mit dem weißen Südafrika zu bremsen. Der ANC hat uns also seit seiner Gründung eigentlich immer wieder gebeten, das nicht zu tun. Und trotzdem ist die Bundesrepublik inzwischen der größte Handelspartner von Südafrika geworden. Und wir exportieren also einen Haufen Waffen. Und wenn da also von Hubschraubern ausgeschossen wird, kann das sein, dass er von Messerschmitt Boyko Blom ist. Und die Waffen können aus Oberndorf stammen. Und wir sind also da ganz kräftig im Geschäft. Und das ist ein sehr gutes Geschäft. Ich denke, das kann jeder hier bei uns auch tun. Wenn man sich hier in Freiburg mal umguckt, und das wird hier in der Gegend nicht anders sein, dann braucht man nur in eine Bank zu gehen, da kann man also südafrikanische Krüger-Randmünzen aus Gold kaufen. Das ist ein direktes Geschäft für die südafrikanische Regierung, die da wieder von Waffen kaufen können. Wenn man zu Aldi geht, kann man also Outspan Äpfel kaufen. Gerade heute habe ich das wieder gesehen. Man kann in ein Reisebüro gehen und also wunderschöne Touristenreisen durch das wunderschöne weiße Südafrika machen und dann zurückkommen und sagen, ach, das Apartheid gibt es doch eigentlich gar nicht. Also das dient der Propaganda, solche Tourismusreisen. Es gibt sehr viel dazu tun und ich denke, jeder kann also da, wo er gerade ist, also er braucht nur zur nächsten Bank zu gehen, ins nächste Reisebüro oder in den nächsten Früchteladen und da also was tun. Das sind ganz konkrete Schritte, die wirklich die Geschäftsbeziehungen zu Südafrika hindern und die politische Aufklärung, dass es eben nicht ein Stammeskrieg ist, sondern ein Krieg, den die Regierung auch mitführt, da, an der wir beteiligt sind, das muss man also immer wieder laut sagen.
Ja, ich denke, also auch nochmal, ich würde es auch nochmal bekräftigen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist zu sehen, dass die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, natürlich nicht in erster Linie aufgrund von Sanktionen passiert oder so, aber die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen und die wirtschaftliche Krise, in der sich Südafrika befindet, zwingt das Regime zu Zugeständnissen und zu politischen Veränderungen, Reformen, je nachdem, wie der Prozess laufen wird. Und das finde ich ganz wichtig zu sehen. Also einfach, weil man hier sitzt und denkt, naja, was kann man schon tun und so weiter. Eine Bank, ein Konto kündigen, keine Früchte kaufen, was bringt das schon? Aber ich denke, das ist wichtig zu sehen, einfach, dass dieser wirtschaftliche Druck zu politischen Zugeständnissen geführt hat.
Und ich finde es auch ganz wichtig, das gerade jetzt nicht nachzulassen. Da werden wir häufig von unseren Medien auch ganz falsch informiert, dass jetzt, da sind Reformen, das geht ja seit Jahren schon. Ne? Auch Botha vorher hat schon Reformen immer erklärt, das waren keine Reformen. Es sind keine Reformen, es hat sich nichts Grundlegendes geändert. An Apartheid laufen werden Leute von der Polizei erschossen. Da hat sich nichts an den Grundlagen geändert. Und de Klerk, der jetzt das mal angefangen hat mit den Gesprächen, der braucht unsere Sanktionen, um das weiterzumachen, auch gegen die Rechten im eigenen Lande zum Beispiel. Also wir müssen da weitermachen.
Zeit drängt. Deshalb letzte Frage. Über die Sanktionen hinaus macht ihr ja so einiges mehr. Wer sich interessiert, vielleicht könnt ihr das gerade nochmal schildern, kann sich an euch wenden, wann und wo.
Wir treffen uns mit der Gruppe jeden Mittwochabend um 8:30 in der Reichsgrafenstraße 4. Das ist ein Treffen von der Anti-Apartheid-Gruppe. Da werden wir immer jeweils die aktuellen neuen Nachrichten aus Südafrika diskutieren und dann eben auch diskutieren, was wir weitermachen. Es hat sich eine Initiative in Freiburg gegründet. Vielleicht Bettina, erzählst du nochmal.
Ja, die Initiative Anti-Apartheid-Stadt ist ja bekannt. Da geht es darum, die Stadt hier, den Gemeinderat dazu zu bringen, zum Beispiel also bestimmte Forderungen bezüglich Südafrika zu erfüllen und einzugehen. Da dreht sich es einmal um, also dass kein Shell-Öl getankt oder gekauft wird von der Stadt, dass die Bankenverbindungen zu Banken gekündigt werden, die mit Südafrika im Handel sind, dass ein ANC-Projekt unterstützt wird. Was war das andere noch? Ja, ist auch egal. So in dem Rahmen, also wo wir einfach versuchen, hier auf lokaler Ebene deutlich zu machen, dass man hier was machen kann, Initiative ergreifen kann und wir versuchen, das zu erweitern.
Gut, ja. Also wer will, morgen Abend 8:30 in der Reichsgrafenstraße Nummer 4.
Im Hinterhof.
Okay, und schönen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir hören uns bestimmt demnächst auch mal wieder. Ja. So, die nächste Redaktion steht schon drüben, deshalb machen wir jetzt ganz kurze Absage. Einen einzigen Veranstaltungshinweis, wir wollen noch das Abend in der Kirche nicht vergessen. Also auch heute Dienstagabend wieder Volksküche im Strandcafé. Ihr riecht schon durch den Hof. Um 20 Uhr soll es beginnen, also in einer Stunde. Es gibt, Gmirssuppe, Gemüsesuppe. Vorhin hieß es noch Minestrone, wobei ein Koch meinte genau, dass es Minestrone heißt oder was ganz anderes sei. PS, setzt vor das Küche, was ihr wollt. Mir fällt es manchmal schwer, diesen Szenetreff, Volksküche zu nennen. PPS, auf das wir bald wieder viele sind. Ja, vielleicht werden wir auch hier im Info noch ein paar mehr. Vielleicht hat es euch auch gefallen. Wir sagen auf jeden Fall mal ciao. Bis morgen zum
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.